In der Berichterstattung über die radikale Anti-Corona-Bewegung wird meist der Osten Deutschlands als Negativbeispiel genannt und im zweiten Atemzug wird dann auf bayerische Städte geblickt, die in vielen Teilen, wo die Bewegung sehr verbreitet ist. Warum hat sich denn Bayern als auch ein Hotspot der Anti-Corona-Proteste entwickelt?
Ja, diese Bewegung war nie tot, auch wenn sie viele im Sommer irgendwie quasi totgeschrieben haben. Und die hat beflügelt auch durch die Ereignisse in Österreich, aber vor allem durch das Vorbild Sachsen mit Montagsprotesten einen ganz ungeahnten Aufschwung genommen. So ganz ungeahnt war er natürlich nicht, weil wir hatten auch in Bayern den überall zu beobachtenden Rechtsruck. Wir hatten auch hier die Erfolge der AfD. Wir hatten große Straßenproteste von Friedensmahnwachen über Pegida bis Dieselproteste auch hier. Und wir hatten immer eine rege Corona-Rebellinnen- oder Pandemieleugnerinnen-Szene. Das sieht jetzt so aus, dass sie montags in über 220 Orten Bayerns aufmarschieren, überwiegend unangemeldet, und auch unter der Woche eine Vielzahl von Märschen machen. Und die sind nicht klein, sondern erreichen oft vierstellige Teilnehmendenzahlen.
Die Bewegung zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie in ganz vielen kleinen Gemeinden und Landkreisen zu Protesten aufruft. Wie ist denn diese Dezentralisierung überhaupt möglich?
Die Leute suchen da was und sie finden da was. Also sie suchen ein politisches Engagement offensichtlich, und das eben vor der ideologischen Folie, die halt vorherrschend ist, also einer Rechten, einer radikal Rechten. Sie fühlen sich da rebellisch, sie holen da ihre Jugend nach, sie lehnen sich da gegen Staat und Polizei auf, aber natürlich nicht aus einer emanzipatorischen Absicht. Und das scheint sowohl in den Städten der Fall zu sein, als auch im kleinsten Dorf, dass man da jetzt sich wirkmächtig fühlt, selbst wirkmächtig fühlt und da jetzt auf die Straße geht, dass man glaubt, man sei eine gesellschaftliche Mehrheit oder man sei also derart mit Rückenwind gesegnet, dass jetzt der Systemumsturz kommt. Und die Organisierung, die läuft entlang von Kanälen im sozialen Netzwerk Telegram. Also es gibt einfach hunderte von bayerischen Pandemieleugnerinnen-Kanälen noch im kleinsten Dorf. Da ist ja schnell ein Termin in die Terminlisten eingetragen oder ein Sharepick gebastelt. Und in ganz wenigen Orten bleiben diese Veranstaltungen klein, kommen nur 10 oder 20 Personen. In sehr vielen Orten hat sich eine richtige Kultur des Hinfahrens entwickelt. Also wenn man jetzt guckt, Ansbach 2000, Bamberg 2500, Nürnberg 5000, München Tausende, Rosenheim 1000, so geht es weiter, Erding 2000. Also in kleinen Städten wie in großen Städten eine sehr große Beteiligung.
Gibt es dann trotzdem sowas wie Zentren der Bewegung? Also in Nürnberg sind es ja schon in der Regel am allermeisten Demonstrierende, die da aufmarschieren.
Ja, es gibt eben so diesen Montag, wo quasi in der eigenen Region marschiert wird. Und es gibt die Tage unter der Woche, wo dann auch mal überregional gefahren wird. Und die Zentren sind klar. München als gewissermaßen Schaufenster und Landeshauptstadt, wo man dem Erzfeind Markus Söder gewissermaßen geografisch entgegentreten kann. Dann Nürnberg, das hat sich einfach als erfolgreicher und von der Polizei völlig unbelästigt gebliebener Marsch herausgestellt. Und dann gibt es so Zentren, die werden nicht so wahrgenommen wie Neumarkt in der Oberpfalz oder Erding, wo auch ganz, ganz hohe vierstellige Teilnehmendenzahlen wöchentlich durch die Straßen laufen.
Jetzt sind es ja ganz unterschiedliche Städte oder Gegenden. Mich würde interessieren, welche unterschiedlichen Akteure gibt es da auf den Demos? Also welches Spektrum demonstriert da und wie unterscheidet sich das vielleicht auch je nach Region?
Ja, das ist heterogen und immer noch gibt es auch gewisse Unterschiede in der Radikalität des nach außen Tretens, aber schon allein, dass überwiegend ohne Anmeldung aufgelaufen wird, dass sich mittlerweile überall auf Presse und Antifaschistinnen gestürzt wird, dass mittlerweile überall so ein aggressiver Grundton und Grundstimmung herrscht, zeigt ja schon einiges über die Zusammensetzung, die zwar vom Habitus oder von der Ästhetik oder der politischen Selbsteinschätzung vielleicht jetzt nicht immer so war wie bei Pegida, aber mittlerweile ist es schon einfach ein aggressiver Haufen. Es kommen Deutschlandfahnen, es kommen die einschlägigen Sprechchöre von früher Merkel muss weg, die Scholz muss weg. Es kommen die rassistischen Posts, der Antisemitismus wurde nie kritisiert. So mittlerweile ist es schon so insgesamt eine nochmals radikaler auftretende rechte Bewegung. Es war ja schon immer eine unsolidarische, aggressive, autoritäre Bewegung. Immer gewesen, immer gegen Antifaschistinnen, immer gegen Aufklärung, gegen Solidarität. Das war ja von Anfang an Teil dieser Szene. Jetzt gibt es in Bayern auch Städte, wo die extreme Rechte gewissermaßen die Kampagnenplattform bietet, aber das sind eher wenige. Wenn die extreme Rechte kommt, nimmt teil, freut sich über das Volk auf der Straße und die Wendezeit und die Umsturzzeit gewissermaßen. Aber hier ist es jetzt nicht so wie in Sachsen, dass quasi die extreme Rechte die Märsche veranstaltet und dann alle anderen sich anschließen, sondern die sind halt auch dabei. Mal mehr, mal weniger in manchen Städten, wie beispielsweise Deggendorf, die eben so extrem rechts dominiert sind, auch in Bayern. Da ist natürlich dann auch die Zusammensetzung entsprechend.
Wie ist denn da innerhalb der Bewegung die Positionierung? Also es wird ja ganz oft gefragt, dass Demonstrierende dann irgendwie sagen, ja, wir laufen hier nur mit den Nazis mit, weil wir irgendwie dieselbe Meinung haben. Wie ist denn da so die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten?
Ja, es gibt eine verbale Abgrenzung manchmal in den Telegram-Kanälen von AfD und extremer Rechte. Die passiert aber meistens nicht, weil man quasi doch noch restdemokratischen Gedankenguts hegen würde, sondern die kommt eher aus der Richtung, wir sind weder links noch rechts, wir sind unpolitisch, wir haben mit Parteien nichts am Hut, wir sind eine Bewegung ganz neuen Typs. Also sowas, wie man von allen faschistischen Bewegungen in der Vergangenheit kennt, dass man so eher so eine Synthese haben mag und kein Gegensatz normal auseinanderliegender politischer Ideologien.
Am 30.12. gab es in München eine ganz große Demonstration mit etwa 5000 TeilnehmerInnen und von der Polizei wurden 700 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und mehr als 1000 Platzverweise erteilt. Mich würde interessieren, welche Haltung zu Verstößen oder auch Gesetzesbrüchen gibt es denn in der Bewegung und auch in der bayerischen Corona-LeugnerInnen-Bewegung?
Ja, ich war da, es war ganz interessant, zum ersten Mal, also ich betone zum ersten Mal, hat die Polizei dem Mob wirklich dieses Auflaufen, dieses unangemeldete Auflaufen über alle Münchner Straßen der Innenstadt vermiest, die Stimmung vermiest, es hat auch in Strömen geregnet, es waren nicht ganz so viele da wie sonst immer, also es wurde schon massiv marschiert, aber es wurden schon immer wieder kleinere Kessel gebildet und stundenlang im Regen stehen gelassen. Das war wohl der Versuch, denen etwas den Zahn zu ziehen. Ob das funktioniert, weil es gab eine Allgemeinverfügung, also die Bußgelder werden extrem hoch sein, also kann Tausende von Euro pro Person kosten. Also ob das funktioniert, ob wirklich die Behörden Bußgelder rausschreiben, ob wirklich Amtsgerichte die Bußgelder eintreiben und was da jetzt eigentlich passiert, das werden wir jetzt erst in den nächsten Wochen mittelfristig oder langfristig sehen. Außerdem würde es natürlich bedeuten, dass jeden Mittwoch die Polizei einen solchen Einsatz fährt. Es wird in den Telegram-Gruppen schlichtweg gesagt, wenn das so weitergeht, dann suchen wir uns halt einen neuen Ort aus. Dann gehen wir halt auch alle nach Rosenheim oder auch alle nach Erding, wo die Polizei halt bisher nicht aus dem Auto aussteigt.
Wie sieht es dann da mit Gewaltpotenzial aus, also auch mit einer Radikalisierung in Form von mehr Gewalt auf den Demonstrationen?
Also radikal ist die Bewegung von Anfang an. Das sind die Antidemokratinnen und Antidemokraten, die wollen ja das, was sie jetzt für ihre Wahrheit und ihren Menschenverstand halten, politisch durchgesetzt kriegen, politische Aushandlungsprozesse, Corona-Maßnahmen etc., das lehnen die ja nicht ohne Grund ab. Also für die ist ja das Recht des Stärkeren und der Sozialdarwinismus und das Draufhauen, das ist ja da also schon immer Inhalt. Jetzt ist halt die Frage, setzen Sie es auch um? Greifen Sie also neben Pressevertreterinnen und Antifaschistinnen, greifen Sie und Impfzentren und Testzentren, greifen Sie in Zukunft auch die Polizei als Gegner an? Und da würde ich schon sagen, der Ton in den Telegram-Gruppen hat sich massiv geändert, insbesondere da jetzt nicht mehr alle davon ausgehen, dass die Polizei samt und sonders hinter ihnen stünde. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir auch in Bayern zunehmend so Angriffe sehen, wie wir es aus sächsischen Städten kennen. Aber es wird oft übersehen, in Schweinfurt beispielsweise und anderen unterfränkischen Städten gibt es schon ganz lang ganz massive Angriffe auf Polizei, ganz massive militante Ausschreitungen. Das ist ja auch Bayern, aber spielt in der Berichterstattung nicht so eine Rolle wie Bautzen beispielsweise.
Ja, bei den bereits erwähnten Protesten, über die wir jetzt gesprochen haben, war in den Medien sehr selten von Gegendemonstrationen zu hören. Gab es denn Gegenveranstaltungen jetzt zuletzt bei den Anti-Corona-Aufmärschen in den letzten Wochen?
Also ich müsste ja eigentlich renten, weil sehr lang hat es nichts gegeben oder fast nichts. Ganz, ganz vereinzelte Aktivitäten von Antifaschistinnen in Niederbayern, ganz wenige Aktivitäten von SPD und Jusos, ganz wenige Aktivitäten von Städten und Gemeinden. Aber in den letzten Wochen hat sich das zum Glück angefangen zu drehen. Es bilden sich Bündnisse, Städte und Gemeinden hängen Banner auf. Ich kenne Beispiele, wo Pfarrer in den Kirchen energisch gepredigt haben. Es gibt offene Briefe, es gibt Stadtratsresolutionen in manch bayerischen Gemeinden. Und zunehmend gibt es auch antifaschistische Proteste, Bündnisse, Proteste am Rand, Outings, vielerlei Aktivitäten gegen diese völlig aus dem Ruder gelaufene Pandemieleugnerinnenbewegung. Das ist jetzt alles am Beginn und man wird sehen, ob der Atem lang genug ist. Man wird einen langen Atem brauchen, um dieser Entwicklung, die nun mal geschehen ist, jetzt also perspektivisch auch länger was entgegenzusetzen.
Jetzt gibt es ja antifaschistische Interventionen in der Vergangenheit gab es jetzt welche, aber wie kann das denn aussehen? Also was hat sich denn da schon vielleicht als nützlich herausgestellt?
Ja, also Antifaschistinnen sind natürlich damit konfrontiert, dass man in der Minderheit dasteht. Und das ist jetzt vielleicht in manch ostdeutschen Städten jahrzehntelange Praxis von Antifas, dass sie da die absolute Minderheit darstellen. Das ist aber beispielsweise natürlich im Auftreten gegenüber die extreme Rechte in München oder so nicht der Standard. Also dass man eine Riesengefahr eingeht, indem man da hingeht, dass man sich nicht sicher sein kann, dass man nicht militant angegriffen wird und da unter die Räder kommt, also nicht nur seitens der Polizei, sondern jetzt eben auch seitens der dort Demonstrierenden. Dann ist es natürlich auch frustrierend, weil man merkt, ja, noch krasser als bei den ressentimentbeladenen Protestbewegungen von rechts, mit Argumenten wird man da nicht ankommen. Also mit der reinen Aufklärung kann man vielleicht noch an den Rest der Bevölkerung rantreten, aber die da marschieren, die haben jegliche Ebene der Auseinandersetzung, also der inhaltlichen Auseinandersetzung längst verlassen. Außerdem ist es natürlich sehr frustrierend oder bitter, als Antifaschistin oder Antifas zu sehen, dass da nun mal jetzt wirklich die Saat aufgeht, die seit Jahrzehnten gesät wird, der Rechtsruck in diesem Land, den reaktionären Protestbewegungen, denen nichts entgegengesetzt wird, den Verschwörungsideologien, denen nichts entgegengesetzt wird, dass das jetzt halt das Ergebnis ist von dem, wo man immer schon dagegen appelliert hat, wo man immer sich schon sicher war, dass es leider genau in dem Desaster endet. Da hat man leider recht behalten als Antifaschistin oder Antifaschist und das macht es natürlich frustrierend, aber es zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, wo es hingehen muss. Also A, ist es gut, wenn jetzt auch mal auf der Straße und direkt vor Ort Protest gezeigt wird. Und auf der anderen Seite sieht man, man wird nicht drum herum kommen, am politischen Klima insgesamt, an der Gesellschaft insgesamt was zu verändern, weil die bringt nun mal solch reaktionäre Bewegungen hervor oder bei den Menschen das Bedürfnis, sich solch einer reaktionären Bewegung anzuschließen.
Ich würde jetzt noch ein bisschen bei so klassischen Antifa-Strategien bleiben, also so Straßenblockaden, Blockaden von Demonstrationen. Hat sich das denn als wirksam herausgestellt in den letzten Wochen?
Also ich kann es nur so aus einer journalistischen Perspektive sagen und ich erkenne sowas nicht. Also die Situation war jetzt nie so, dass es in Bayern, wenn Antifaschistinnen und Demokratinnen protestiert haben, dass es überhaupt denkbar gewesen wäre, gegen einen solchen Aufmarsch mit dem Mittel der Blockade oder anderweitig einzuwirken. Also mir wäre jetzt kein Beispiel bekannt, wo es überhaupt in Frage gekommen wäre, es zu versuchen, dass es tatsächlich einfach den Größenverhältnissen geschuldet.
Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, welche Strategie man so wählt, um da zu intervenieren. Und ja, die stellt sich jetzt mir persönlich da auch.
Also es wäre auf jeden Fall mal gut zu zeigen, dass es Protest gibt und Widerspruch gibt und dass sie dieses Gefühl, dass sie jetzt hier ungestreift ihre Bewegung immer weiter vergrößern können und politisch noch wirkmächtiger werden können als eh schon, dass ihnen das also auch einfach mal also sichtbar genommen wird. Also dass das nicht unwidersprochen bleibt. Das könnte auch Menschen in dieser Gesellschaft motivieren, ebenfalls sich im privaten wie im öffentlichen Bereich gegen diese Bewegung auszusprechen. Also es sind ja nicht unbedingt Mehrheiten, auch wenn jetzt Zehntausende oder Hunderttausende auf die Straße gehen. Das könnte auch Menschen motivieren, sich selber Bündnissen anzuschließen, sich selber zu engagieren gegen den Rechtsruck, gegen einen militanten Straßenprotest von rechts, gegen Verschwörungsideologien, also sei es in der eigenen Familie, im eigenen beruflichen oder freundesmäßigen Umfeld, als auch auf der Straße. Es könnte auch zur Reaktivierung von Organisierungen antifaschistischen Gruppen sorgen, die ja so ein bisschen in der Pandemie sicher gelitten hat und in den Lockdowns. Und tatsächlich wird es lang dauern. Also das ist eben halt keine spontan entstandene Eintagsfliege, diese Bewegung, sondern ich sehe das ganz, ganz eindeutig als Fortsetzung eines Rechtsrucks, als Fortsetzung reaktionärer Bewegungen, die eben schon massiv militant auf die Straße gegangen sind, wie bei den flüchtlingsfeindlichen Protesten. Und selbst wenn die vielleicht auch die Lust anlässlich der Corona-Pandemie auf die Straße zu gehen verlieren werden, falls dann doch Impfpflicht kommt oder eben auch nicht, dann steht dieses Potenzial ja leider auch für andere reaktionäre Themenmobilisierungen der Zukunft zur Verfügung.
Welche Möglichkeiten gibt es denn da auch im ländlichen Raum zu intervenieren?
Ja, das ist ja gefährlich. Also ich glaube, Menschen setzen sich ja durchaus auch eine Gefahr aus, wenn sie da als Einzelne oder wenige in einem Ort gegen so einen militanten Mob auf die Straße gehen, wo man ja weiß, die Polizei geht nicht mehr, die steigt nicht mehr aus dem Auto aus, sprichwörtlich. Wir können in hunderten Orten ja tun und lassen, was wir wollen, die Pandemie, aggressiven Pandemieleugnerinnen. Und deswegen, ja, also das sollte mitgedacht werden, dass es zum ersten Mal eine wirklich gefährliche Sache sein kann oder nicht nur zum ersten Mal. Manche sind ja auch schon gewohnt von den Verhältnissen in ihren Orten. Und das muss natürlich mit einer öffentlichen Aufmerksamkeit begleitet werden. Also das ist immer gut, wenn man da ein Bündnis gebildet hat, wenn da unterschiedliche Leute stehen, wenn es im Vorhinein öffentlich gemacht wird, wenn da die Medien dabei sind, wenn da vorher die Lokalpolitik darauf aufmerksam gemacht wird, gerade auch auf die Sicherheitsprobleme einer solchen Gegenkundgebung oder Maßnahmen. Das muss vorbereitet werden, damit man da nicht im Chaos unter die Räder kommt. Ansonsten ist es klar, so ein Moment, wo jetzt tatsächlich auch so alte Themen, vielleicht für manche alte Themen oder bekannte Themen, wieder eine stärkere Rolle spielen müssen. Also der antifaschistische Selbstschutz, der Schutz linker Infrastruktur, der Ausbau linker Infrastruktur und Gegenöffentlichkeitsräume, da werden wir nicht drum rumkommen, das auch in der Fläche des Landes zu forcieren.
Dann hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage. Welche Auseinandersetzung wünschen Sie sich denn mit Verschwörungserzählungen und rechten Aufmärschen und diesen sogenannten Anti-Corona-Protesten?
Naja, also am wichtigsten ist ja immer erstmal, dass die Gefahr ernst genommen wird. Die Gefahr, die von Ressentiments, die Gefahr, die von einer Massenverbreitung von Ressentiments, die Gefahr, die von einem Rechtsruck, die Gefahr von einer Radikalisierung der extrem rechts Tickenden und Denkenden ausgeht, das muss ja mal erkannt werden. Also, und dann ist es natürlich so, wir müssen gucken, wer wird angegriffen, wer steht im Visier, wer ist bedroht, wer gerät eventuell unter die Räder. Und da muss ein Schutz und Solidarität organisiert werden. Ja, das ist ja das Allerwichtigste. Und erst dann, wenn man das organisiert hat, quasi, dann kann man sich ja auch ans Zurückdrängen der extrem rechten Bewegung auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite aber auch an den Ausbau der eigenen politischen Aktivitäten und der gesellschaftsverändernden Arbeit.